Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, wir haben das gehört. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Die Frage ist, ob wir dieses seliges Wissen auch haben. Und es gibt noch eine Frage. Wenn wir dieses selige Wissen haben, inwiefern beeinflusst sie unseren Alltag? Jesus ist mein. Dieses Lied, Seliges Wissen, ist ein schönes Lied. Und vor kurzem hatte ich ja eine Beerdigung. Und die Angehörigen des Verstorbenen hatten den Wunsch, kannst du dieses Lied irgendwie mittendrin einbauen? Nicht, dass wir das Lied singen, sondern kannst du mittendrin bei der Beerdigungsansprache den Text dieses Liedes vorlesen? Denn gerade der Text dieses Liedes ist das, was unser Vater, Großvater und so weiter, Ehemann, geglaubt hat. Ihr werdet vielleicht denken, ja, was für eine Einleitung ist das? Wir sind hier nicht bei einer Beerdigung. Nein, wir leben noch. Und das ist allein Gott zu verdanken. Seine Liebe und seine Gnade zu uns ist es zu verdanken. Wir haben da keine Verdienste. Wir leben noch und es ist auch gut so. Denn wenn wir noch leben, können wir Zeugnis für Jesus ablegen. Und wir können auch dieses selige Wissen oder diese Freude des Heils, der Erlösung verkünden. Vor kurzem habe ich in einem Buch so eine Geschichte gelesen. Und vielleicht wäre das jetzt die Kindergeschichte, aber nicht nur eine Geschichte für die Kinder, sondern für uns alle. Auch für Jugendliche und Erwachsene und auch für Ältere. Zwei Kinder haben gesprochen und das eine Kind hat dem anderen gesagt, ja, schön hast du das alles gezeichnet. Es ging um eine Zeichnung. Und dann hat das eine Kind gesagt, schön gezeichnet, was soll das denn sein? Ich sehe hier so einen Kirchturm. Soll das eine Kirche sein? Was du gezeichnet hast, ja, das ist eine Kirche. Und da hast du große Fenster gezeichnet und ja, man sieht ja auch die Kirchenbänke und man sieht ja auch Leute, die da sitzen. Ja, sagt das andere Kind, genau, du hast das richtig erfasst. Ja, passt schon. Genau, das ist eine Kirche und das sind Leute, die in der Kirche sitzen. Ja, sagt das andere Kind, aber weißt du was? Etwas hast du doch verkehrt gezeichnet. Du hast hier Leute gezeichnet, gemalt, die lachen. Leute, die lachen, die fröhlich sind. Und das gibt es in einer Kirche nicht. Habe ich noch nie gesehen, sagte der andere. Oh ja, das hast du recht, da hast du recht. Habe ich wirklich verkehrt gemacht? Dann möchte er das wieder gut machen, der Junge, und zeichnet irgendwie traurige Gesichter und so weiter. Ja. Und da sehen wir das. Wie ist denn dieses selige Wissen? und diese Freude der Erlösung. Wie kommt das bei uns zum Ausdruck? Nicht nur bei uns, sondern bei dir und bei mir. Was sehen die Leute da? Sehen die bedrückt, bedrückte Miene, ein trauriges Gesicht? Oder sehen sie wirklich Freude, echte Freude, Erfüllung, Begeisterung, Überzeugung? Was sehen sie? Und von der Kindergeschichte, sogenannte Kindergeschichte, ja, eine Geschichte für uns alle ist das, von dieser Geschichte habt ihr ja schon vernommen. Ich rede hier nicht von den Leuten von der Straße. Die sind auch wichtig. Die Menschen, unsere Mitmenschen, wie nehmen sie uns wahr? Das ist alles ganz wichtig. Aber ich rede hier auch von unseren Kindern und Jugendlichen. Wie nehmen sie uns wahr? Traurig? Lange Gesichter? Oder fröhlich? Guten Mutes? Gute Zuversicht? Leute, die ermutigen, Leute, die motivieren, überzeugt. Und wir strahlen so eine Freude der Erlösung aus. Ja, das wünsche ich mir und euch, dass wir sowas ausstrahlen, dass man das alles bei uns so sieht. Und weil das Thema mich so begeistert hat, möchte ich euch einladen, mit mir hier einen Vers aufzuschlagen aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 61. Jesaja, Kapitel 61, Vers 10. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wir haben im vergangenen Vierteljahr das Buch Jesaja studiert. Jesaja, der Prophet des Untergangs. Jesaja hat so viele Gerichte, göttliche Gerichte angekündigt, auch über das Volk Gottes. Aber Jesaja hatte auch was anderes angekündigt. Diese Freude des Heils, die Freude der Erlösung. Wir haben hier in diesem Vers eine ganze Reihe von Parallelbegriffen. Ich freue mich im Herrn. Und dann wird gesagt, meine Seele. Ich, das bedeutet meine Seele. Nicht nur das Herz, sondern mein ganzes Wesen ist voll. Mein ganzes Wesen strahlt diese Freude der Erlösung aus. Kleider des Heils, das ist ein Parallelbegriff mit diesem Mantel der Gerechtigkeit. Kleider des Heils oder Mantel der Gerechtigkeit, das ist genau dasselbe. Paulus zitiert von dem Psalmen und er schreibt an die Römer Folgendes. Römerbrief Kapitel 3 und hier die Verse 9 bis 12. Römerbrief Kapitel 3, die Verse 9 bis 12. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind allesamt alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Was schreibt Paulus hier? Er schreibt eben über Gerechtigkeit. Vor Gott gibt es keinen Menschen, der gerecht ist. Kein Mensch hat eine eigene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Vor Gott sind wir alle nicht gerecht. Wir alle haben gesündigt und deshalb können wir durch unsere Werke nicht gerettet werden. Paulus schreibt an die Korinther auch Folgendes. Ich lese jetzt aus dem 1. Korinther Kapitel 1 und hier den Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns gemacht hat, der uns von Gott gemacht ist, zu Weisheit und zu Gerechtigkeit und zu Heiligung und zur Erlösung. Christus wurde für uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht. In Christus oder durch Christus haben wir alles, was wir brauchen. Die Kleider des Heils sind also nicht unsere eigenen Kleider. Der Mantel der Gerechtigkeit ist nicht unser Mantel. Es heißt ja in unserem Vers, Jesaja 61, Vers 10, Gott hat mir die Kleider des Heils angezogen, er hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Was heißt das für uns ganz praktisch gesehen? Das heißt, wenn wir mit dem Mantel der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind, dann haben wir die Kleider des Heils angezogen, dann sind wir gerettet. Und unser Vers spricht weiter oder berichtet weiter über Bräutigam und Braut. Jesaja schreibt, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch einmal bei einer Hochzeit gewesen war. Ja, ich denke, das war schon mal der Fall. Und wenn ihr daran denkt, könnt ihr euch schon mal vorstellen, was da für eine Freude aufgekommen ist. Und das soll ein schwaches Bild dafür sein, wie fröhlich wir sein sollten, wenn wir an Gott denken, wenn wir an die Erlösung denken, die Gott für uns vorbereitet hat. Gott möchte jedem von uns die Kleider des Heils und den Mantel seiner Gerechtigkeit anziehen. Und diese Kleider des Heils wurden von Jesus Christus vorbereitet. Und zwar dort am Kreuz von Golgatha hat er für uns das Heil vollbracht. Mitten in einem Gespräch erwiderte mir jemand: Du, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich habe ja gar nichts Übles getan. Ich habe niemanden umgebracht, ich stehle nicht, ich führe eine gute Ehe. Im Grunde genommen bin ich ja ein guter Kerl. Klingt das alles bekannt? Haben wir schon Menschen getroffen, die eigene schöne Kleider haben, sodass sie die göttlichen Kleider des Heils nicht brauchen? Ich möchte euch einladen, mit mir das Buch des Propheten Sacharja aufzuschlagen. Sacharja im Kapitel 3. Und wir lesen hier die Verse 1 bis 5. Sacharja Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Habt ihr gut aufgepasst? Der Hohepriester Jeschua. Es ist hier die Rede über einen hohen Priester. Und der war trotzdem nicht in Ordnung. Er hatte unreine Kleider an. Aus der Sicht Gottes betrachtet, hatte der Hohepriester unreine Kleider an. Und dann gibt es den Befehl: Ja, tut ihm diese unreinen Kleider einfach weg und zieht ihm Feierkleider an und auch ein Kopfbund, ja, einen reinen Kopfbund auf das Haupt hat er aufgesetzt bekommen. Jeder von uns trägt unreine Kleider, jeder von uns hat Sünde begangen und Gott will mit jedem von uns die Erfahrung Jeschuas wiederholen. Gott will uns reinigen. Er will uns Feierkleider anziehen. Die Kleider seines Heils möchte er uns anziehen. Die Frage ist, ob wir das mit uns geschehen lassen. Behaupten wir oder denken wir, glauben wir weiterhin, unsere Kleider, unser Charakter, unser Verhalten, unser Leben ist in Ordnung vor Gott und wir können vor Gott als reine Menschen dastehen? Glauben wir das? Oder bekennen wir unsere Schuld? Wir kommen mit unseren Sünden zu Gott und er vergibt uns, schenkt uns einen neuen Charakter, schenkt uns ein neues Verhalten, ein neues Herz, schenkt uns seine Gerechtigkeit, sein Heil. Manche Menschen können wirklich so denken: Diese sind meine Kleider, meine Güter, meine Gewohnheiten, mein Charakter. So bin ich und anders kann ich nicht sein. Man muss mich so annehmen, wie ich bin. Ist das für uns vielleicht zu demütigend, zu akzeptieren, dass wir uns von Gott mit seinen Kleidern anziehen lassen sollten? Wir sollten Folgendes bedenken: Gott nimmt uns an, so wie wir sind, aber er möchte uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern er möchte uns nach seinem Willen verändern. Er möchte unsere Gewohnheiten umstellen. Er will unseren Charakter umerziehen. Er will uns auf den Himmel vorbereiten. Es gibt aber auch eine zweite Gruppe von Menschen. Das war eine erste Gruppe, Menschen, die sagen: Mein Verhalten, mein Leben ist gut genug. Kleider von Gott, neues Leben brauche ich nicht. Es gibt aber auch eine zweite Gruppe. Das sind Menschen, die denken so: Wir passen uns einfach an. Wir passen uns einfach an dem, was uns umgibt. Wenn wir in der Gesellschaft sind, wir leben ja in dieser Welt, dann wollen wir bloß nicht auffallen. Wir leben ja so wie die Welt, damit die um uns herum gar keinen Unterschied merken. Wenn wir dann in der Gemeinde sind, verhalten wir uns ja, wie sich die Gläubigen in der Gemeinde verhalten, da wollen wir auch nicht auffallen. Das sind sogenannte Verwandlungskünstler. Sie passen sich immer ihrer Umgebung an. Sie haben das Erlösungsangebot Gottes angenommen. Sie ziehen sehr wohl den Mantel der Gerechtigkeit Christi an, aber nur für gewisse Begebenheiten, zum Beispiel am Sabbat oder nur für eine gewisse Zeit. In Wirklichkeit wollen sie ihre schmutzigen, sündigen Kleider nicht aufgeben. Sie bereuen und bekennen ihre Sünde nicht, weil es ihnen Spaß macht, in der Sünde zu leben. Diese Menschen haben ein geteiltes Herz. Sie wollen Gott dienen, aber zugleich sind sie auch mit der Welt stark verbunden. Ihnen fehlt die Entscheidung, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Ihnen fehlt eine völlige Hingabe an Jesus Christus. Ich möchte mit euch hier ein Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium und hier Kapitel 11, den Vers 23. Lukas-Evangelium, Kapitel 11, den Vers 23. Da sagte Jesus, als er hier auf Erden war, folgendes: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Verwandlungskünstler oder Menschen, die sich ihrer Umgebung anpassen, die haben hier keinen Platz. Jesus sagt ein klares Wort: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wir lesen noch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, bekannte Worte Jesu. Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Verse 36 bis 38. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Es geht gleich weiter: Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir uns nochmal dieses erste Gebot anschauen, was Jesus hier erwähnt hat, gesagt hat: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Fällt euch auf, er wiederholt immer wieder dieser Begriff, ja, von ganzem, von ganzer Seele. Er möchte uns ganz haben. Er möchte keine geteilte Aufmerksamkeit von uns bekommen. Er möchte kein geteilter Gehorsam, keine geteilte Hingabe. Er will nicht, dass wir ihm 85 oder 99% gehören. Er will uns ganz haben. Gott mag Formalismus, Traditionen und ja, schöne Abläufe ohne Inhalt. Das alles mag er nicht. Er möchte, dass wir mit dem ganzen Herzen dabei sind, dass wir von unserem Glauben überzeugt sind, dass wir unseren Glauben auch ausleben, dass wir uns auch darüber freuen können. Wie ist das mit diesem Halb-Halb? Ich erzähle euch ganz kurz eine Begebenheit und ihr werdet dann sehen, dass das auch mit jedem von uns was zu tun hat. Ein Freund erzählte mir, dass er vor seiner Bekehrung lange nach seinem inneren Frieden suchen musste. So kam er eines Tages mit einem buddhistischen Zentrum in Verbindung. Da fragte er nach dem obersten Geistlichen und wollte mit ihm sprechen. Der buddhistische Lehrer kam. Die Atmosphäre, die ihn umringte, strahlte innere Ruhe und Freude aus. Mein Freund dachte, das Geheimnis seiner Ruhe gefunden zu haben und fragte den Lehrer eben, woher er diesen inneren Frieden, diese Ruhe schöpft. Nach einem Gespräch fing eine Meditationssitzung an. So, sagte der Buddhist, schließ deine Augen, schalte deinen Verstand ab und konzentriere dich. Was mein Verstand abschalten, wieso denn das, fragt mein Freund. Weil er dich stören kann. So konzentriere dich, du befindest dich auf einem schönen, langen Weg. Und dieser Weg ist von Bäumen überschattet, du siehst schöne Blumen, hörst das Singen verschiedener Vögel. Der Freund fragte, und wohin führt diesen Weg? Ach, das wirst du am Ende erfahren. Nein, ich möchte das jetzt erfahren. Ja, wenn du so viele Fragen stellst, dann kannst du dich ja gar nicht konzentrieren. Und die Stimme des Buddhisten wurde laut. Seine innere Ruhe war weg. Vielleicht schmunzeln will. Ja, das war ja ein Buddhist, ein buddhistischer Lehrer und so was. Wie ist das aber mit uns? Ist bei verschiedenen Begebenheiten auch unsere innere Ruhe weg? Ja oder nein? Jeder kann darüber nachdenken. Ja? Gibt es in deinem Leben schon ein paar Begebenheiten, wo deine innere Ruhe einfach weg war? Gott möchte uns helfen, dass wir uns auch in diesem Bereich weiterentwickeln, dass die innere Ruhe trotzdem bleibt. Wenn es uns schlecht geht, wenn die Leute uns benachteiligen, wenn sie uns auslachen, wenn wir unter widrigen Umständen leben müssen, soll die von Gott gegebene Ruhe trotzdem bleiben. Innere Ruhe, innere Zufriedenheit, der innere Frieden, den nur Gott geben kann, schenken kann, das soll bleiben. Also, die Tarnung des Buddhisten war sozusagen aufgeflogen. Das war alles nur künstlich, angeblich, alles aufgesetzt. Ja, ich strahle innere Ruhe aus. Sobald eine Schwierigkeit auftaucht, ist diese innere Ruhe weg. Nein, Christus schenkt uns einen besseren Frieden, den vollkommenen Frieden, der auch unter schwierigen Umständen bleiben soll. Gott mag keine halbherzige Hingabe, sondern eine völlige Hingabe. Das ist das, was er von uns haben möchte. Und es gibt auch eine dritte Kategorie, eine dritte Gruppe von Menschen, die haben das erkannt, dass sie Sünde sind, so wie die Bibel das alles sagt, so wie Gott das alles sagt. Die haben erkannt, dass sie den Erlöser Jesus Christus brauchen. Und die bitten ihn darum, ihnen diese Kleider des Heils anzuziehen. Und die lassen das mit ihnen geschehen, mit ihnen machen, dass Gott sie nach seinem Willen verändert. Das geschieht dann auch. Durch den Heiligen Geist werden ihnen diese Kleider des Heils angezogen. Sie werden mit dem Mantel der Gerechtigkeit Christi gekleidet. Die strahlen diese Freude der Erlösung aus, nicht weil das die Sache eines Augenblicks ist, sondern weil das ihr Lebensinhalt ist, die Erlösung Jesus Christus, Gott und sein Wort. Die Gerechtigkeit Christi ist zu ihrer Gerechtigkeit geworden. Sie haben sich Christus völlig anvertraut. Durch sein Blut sind sie von der Sünde rein gewaschen. Meine Lieben, alles schön und gut. Gott hat für jeden von uns die Kleider des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit vorbereitet. Es gibt drei Kategorien. Es gibt Menschen, die denken, mein Charakter, mein Leben ist so gut, wie es ist. Ich lebe weiter so, bin damit zufrieden. Es gibt auch Menschen, die denken, naja, wer weiß, vielleicht haben die Christen und die Adventisten doch recht. Ja, ich bin halt auch dabei. Aber mit der Welt möchte ich das auch nicht ganz abbrechen. So mache ich da ein bisschen und überall ein bisschen. Ich mache überall mit, ich passe mich meine Umgebung an. Und eine dritte Gruppe sagt, nein, nein, wir haben das in der Schrift gelesen und wir nehmen das so an, wie es da steht. Wir sind Sünder, wir brauchen Jesus Christus. Wir sind auf seine Güte, Liebe und Vergebung angewiesen. Wir möchten, dass er uns seinen himmlischen Frieden schenkt. Und jetzt die Frage, die ich und du, die wir alle mitnehmen sollten. Welche Gruppe gehörst du an? In welcher Gruppe befindest du dich? Sagst du, ich bin gut genug. Für mich reicht es. Es reicht so, wie ich bin. Und wenn das nicht reicht, dann Pech gehabt. Ich bleib dabei. Oder machst du halbe Sachen, Verwandlungskünstler? Oder sagst du, wie der Zörner damals, lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus Christus, erlöse mich. Ich brauche deine Kleider des Heils und den Mantel deiner Gerechtigkeit. Wo stehst du hier und jetzt? Welche Gruppe gehörst du an? Wir sollten diese Frage einfach mitnehmen und für uns beantworten. Und Gott möchte uns das alles schenken. Er möchte, dass wir diese Freude erleben. Die Freude des Heils. Die Gewissheit der Erlösung hier auf Erden und dann auch in Ewigkeit. In Ewigkeit wird die Erlösung vollendet sein. Die wurde schon am Golgotha vollendet. Die Ewigkeit wird das alles in Erfüllung bringen. Gott wird alles erfüllen, was er uns verheißen hat. So nehmen wir diese Frage gerne mit und denken wir an das Erlösungsangebot Gottes. Und wenn wir der dritten Gruppe angehören möchten, dann soll das echt sein. Wir sollten dabei bleiben. Wir machen Fehler, aber Jesus ist immer für uns da. Er möchte uns begleiten und segnen und uns alle erlösen. Amen.